der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Herzlich willkommen, Rainer Berak von Project A Ventures. Moin.
Hallo, grüß dich.
Ich freue mich sehr, dass du da bist. Du bist aus meiner Sicht fällst du in die Kategorie Wunderwaffe oder Schweizer Taschenmesser. Du bist derjenige, der hier zwei Dinge mitverantwortet, mitorganisiert. Zum einen die Operations bei Project A, diejenigen, die sich als Operational VC aus meiner Sicht zu Recht bezeichnen. Aber du bist auch einer der führenden Köpfe hinter der Project A Knowledge Konferenz. Um auch da keinen Hehl draus zu machen, einer meiner Lieblingskonferenzen, weil sie sehr gut diese Bandbreite aus strategischem, aber auch operativem Wissen umsetzungsorientiert von echten Praxismenschen irgendwie auf die Erde bringt. Und wir wollen heute über zwei Dinge sprechen. Zum einen ein bisschen über als Teaser, ein bisschen als Appetizer über die Project A Knowledge Konferenz sprechen. Und zum zweiten deine Erfahrungen anzapfen, was es eigentlich benötigt, um wirklich exzellente Teams aufzusetzen, um wirklich in diesem hochkompetitiven Umfeld exzellente Unternehmen nicht nur auf die Erde zu bringen, sondern auch zu schnell wachsenden Wertfondsunternehmen zu machen. Passt das so für dich von der Agenda her, Rainer?
Klingt super, können wir gerne machen.
Sehr gut.
Ja,
dann starten wir erstmal ganz kurz mit einer Intro zu dir selbst. Rainer, wie konnte es dazu kommen, dass du jetzt diese Verantwortung bei Project A trägst?
Oh, sehr gute Frage. Tatsächlich, ich bin seit knapp 8 Jahren bei Project A und habe davor keinerlei Berührungspunkte, weder mit VCs noch mit irgendwelchen Startups gehabt, sondern bin so ein bisschen rumgereist, war ein paar Jahre bei einer Unternehmensberatung bei Accenture, habe da weder IT noch Outsourcing gemacht, was in der Regel ja Leute bei Accenture machen, sondern Projekt- und Prozessmanagement, beziehungsweise habe Prozessoptimierungsprojekte gemacht und die optimierten Prozesse auch implementiert. Ich war ein paar Jahre im Fußball unterwegs bei FIFA und UEFA, habe da das Ticketing überwiegend geleitet, habe das sehr prozessorientiert gemacht. War auch mal ein Jahr bei Adidas im Konzern, habe da einen Prozess optimiert, nicht sehr überraschend, und dann hinterher auch bei der Implementierung geholfen. Das heißt, Projekt- und Prozessmanagement war eigentlich immer mein Ding. Und ich halte das so für so ein Skillset, das ist relativ Industrie, kannst du überall einsetzen. Mhm. Und ich hatte Berührungspunkte zu einigen der Gründerpartner von Project A im Vorhinein, der Christian Weiß, der auch seine Rocket Internet Geschichte hatte und auch Gründerpartner bei Project A war, heute bei Data for Life. Mhm. Hat mich damals zu Project A gelotst. Mit Thies Sander hatte ich auch Kontakt, der hatte mich bei Adidas angestellt, hat sich dann da verkrümelt, einige Wochen bevor ich angefangen habe, aber im Grunde genommen kannte ich dann schon die zwei. Und die haben damals gesagt, wir brauchen jemanden genau mit dem Skillset hier bei Project A, und dann bin ich dazugekommen.
Mhm. Mir fällt jetzt gerade, ich höre gerade so meine inneren Stimmen und denke mir, warum derjenige, der vielleicht Project A noch nicht kennt, warum ist Project A denn, wenn es um das Thema Marketing-Transformation geht, warum ist Project A da so wichtig? Ich kann mal sagen, was meine Erklärung wäre, ist, weil Project A für mich den Blueprint zeichnet und auch umsetzt, wie eine moderne Organisation im Marketing aufgestellt sein muss, um in dieser hochkompetitiven Landschaft arbeiten zu können. Das wäre jetzt so meine These. Ich kann mal sagen, ob das ungefähr stimmt, und nenn doch ruhig mal ein paar Portfolionamen, also Unternehmen in eurem Portfolio oder die in eurem Portfolio waren, damit auch derjenige, der vielleicht noch nicht mit euch so vertraut ist, ein Gefühl für kriegt, mit was für Companies wir es hier zu tun haben.
Ja, also ich hole noch ein kleines bisschen weiter aus, aber ich halte mich trotzdem kurz. Also unser Slogan und unsere Brand ist The Operational VC. Und das bedeutet eben, dass wir nicht nur investieren, sondern wir haben da ein Team von ungefähr 100 Leuten, die operativ exklusiv nur die Firmen unterstützen, in die unser Fonds investiert hat. Und das bedeutet, das sind nicht alles BWLer, die halt irgendwie nur bei der Strategie helfen oder als Wunderwaffen rumlaufen, sondern das sind echte Operator. Das sind Leute unter anderem im Marketing, aber auch im Frontend- und Backend-Development. Das sind Produktler, Designer, das sind Brand-Spezialisten, das sind auch Fotografen und Leute, die einen Podcast aufnehmen können und so weiter und so fort. Und wenn man eben ein Startup ist, bei dem Project A investiert hat, dann kann man mit den Leuten zum Selbstkosten beziehungsweise unterhalb des Selbstkostenpreises zusammenarbeiten. Marketing ist ein wichtiges Standbein dabei, ist einer der wichtigsten Bereiche. Ist nicht ganz überraschend. Wir haben auch als einen der Gründerpartner Florian Heinemann dabei. Und ich glaube, wenn man den da mit an Bord hat, dann wird Marketing automatisch einer der wichtigsten Bereiche. Und das nutzen wir natürlich. Und da gibt es einen regen Wissensaustausch mit dem Team. Also man kann sich das so vorstellen, dass Flo auch bei uns jetzt nicht einfach nur so über den Sachen schwebt, sondern er läuft ganz normal über den Gang, hat Joe Fixes mit der kompletten Heads-Ebene im Marketing und so weiter und ist da sehr nahbar und auch sehr, sehr eng dran. Blueprint, natürlich haben wir unsere Vorstellung, wie man sowas aufbaut, aber wenn man sich unser Portfolio anguckt, und ich nenne jetzt tatsächlich mal, also da ist beispielsweise Spryker dabei, das ist werden viele hoffentlich kennen, Alex Graf ist da mit dabei. Im Grunde genommen ein Framework für Commerce. Ich würde sagen, aber das darf man eigentlich so nicht sagen, aber eigentlich besser als Shopify oder Magento, sondern quasi eine Art Shop-System für wirklich Fortgeschrittene. Also da laufen wirklich sehr große, wichtige Shops drauf. Und sowas ist dann halt dabei, also wirklich eine Software-Company. Dann ist da aber auch wiederum ein Krü beispielsweise. Krü ist ein Anbieter für Telemedizin ist eigentlich falsch. Also du kannst einen Arzt auf deinem Telefon besuchen. Dann Trade Republic sagt, glaube ich, den meisten etwas. Du kannst auf deinem Telefon Aktien handeln oder Wertpapiere handeln, jeglicher Art. Dann aber auch wieder ganz, ganz, ganz andere Welt. Sender, also im B2B-Bereich, ein Anbieter für Logistik. Also kann man Full Truckload Logistics mieten oder einkaufen. Und die konsolidieren da so ein bisschen über so einen digitalen Layer halt diesen ansonsten sehr fragmentierten Markt. So, und wenn man sich das anguckt, das sind jetzt mal ein paar Beispiele für Firmen, wo wir investiert haben, ist nicht ganz zufällig, auch so eher die erfolgreicheren, die sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Und da gibt's nicht das eine Marketing-Framework oder die Best Practice. Da gibt's ein paar Sachen, die man sicherlich machen kann, aber da muss man Marketing in komplett unterschiedlicher Art und Weise angehen.
Das sind sicherlich jedes Mal hochindividuelle Fragestellungen. Also klar, Trade Republic ist auch ein produktseitig, wettbewerbsseitig, der Markttrend hochinteressant, auch natürlich toll bewertet, was man sehen kann. Das ist also deutlich in der Unicorn-Kategorie. Spryker als dann wiederum sehr spezielle Lösungen in einem speziellen Markt, nämlich E-Commerce. Aber was sie alle gemeinsam haben, das sind alles Unternehmen, die ihre Geburtsstunde nicht länger als vor 5, 6, 7 Jahren hatten. Ne? Ich meine, viele der Unternehmen sind ja super jung und haben damit für ihre Markt, für ihr Alter eine sehr schnelle Wettbewerbsfähigkeit entwickelt, so dass sie diese tollen Bewertungen erzielen können. Also bis
ja, zu, absolut.
Da kann man sagen, ne? Von null bis zur Börsenreife innerhalb von wenigen Jahren. Und das ist ja etwas, was sich auch eine ältere Organisation durchaus auch abgucken kann. Ne? Nicht like to like, aber in die einzelnen Bits und Pieces, also Beispiel jetzt aus der Project A-Welt. Wir hatten natürlich Flo Heinemann hier schon. Wir hatten Philipp Werner mehrfach, aber auch Ole Bostorff zum Beispiel. Fällt mir jetzt gerade so ein, die Art, wie ihr BI macht, ne, wie ihr euch arbeitsteilig aufstellt, wie ihr Wissen vermittelt, wie ihr Leute rekrutet, wie ihr Leute gewinnt, aber auch auswählt. Ich glaube, das ist etwas, da kann man sich ganz, ganz viel, also ich gucke mir wahnsinnig von euch und euren Companies ab und ich weiß, dass ich da nicht ganz alleine bin.
Ja, das höre ich natürlich gerne.
So, aber das ist ja im Grunde schon der Cliffhanger zu unserem zweiten Teil heute. Wie baut man eigentlich so hochkompetitive Organisationen? Wir wollten aber als erstes, wenn du einverstanden bist, über die Project A Knowledge Konferenz sprechen. Wie gesagt, eine meiner Lieblingskonferenzen. Sag mir kurz, was denkst du, warum ist das meine Lieblingskonferenz und warum macht ihr das?
Also ich vermute mal, und das geht, glaube ich, vielen Leuten so, die uns da besuchen, das ist halt eine Konferenz, die nicht davon lebt, dass irgendjemand viel Geld damit verdient, eine Konferenz zu veranstalten und den Leuten irgendwas auftischt, was sich irgendwie toll anhört, sondern das ist eine Konferenz von Operatoren für Operator. Mhm. Die ist entstanden, das war früher mal unser Portfolio-Tag. Also viele VCs haben ja so einen Portfolio-Day, wo man dann so alle Gründer antanzen lässt und dann kommen befreundete VCs und dann fragt jeder mal nach Geld und man hofft dann so ein bisschen, dass ein anderer VC dann ein bisschen co-investiert. Zumindest war das früher wahrscheinlich mal so. Wir haben eigentlich von Beginn an gesagt, das müssen wir anders fahren. Wir wollen eigentlich hier eine Veranstaltung machen, bei der, das passt zum operativen Modell, bei dem die Leute einfach Wissen austauschen. Bei dem, anfangs waren das die Gründer, dann kam das C-Level dazu, dann haben wir alle Mitarbeiter aus den Portfoliounternehmen eingeladen. Einfach sagen, okay, warum ist denn jetzt das und das Frontend-Framework das aus unserer Sicht Beste? Oder warum ist das eigentlich so schwer, auf die nächste Stufe in Marketing-Attributionsmodellen zu kommen? Oder warum ist welche Plattform die beste, um meine Webseite zu hosten und so weiter und so fort. Also wirklich unmittelbar anwendbare Dinge für Leute, die wirklich in diesen verschiedenen digitalen Bereichen arbeiten, ohne Bullshit, ohne viel Blabla drumherum, sondern so, dass man wirklich direkt etwas voneinander lernt. Wir glauben sehr an dieses Phänomen des Execution Gaps, also dass eigentlich der größte Fortschritt, den man machen kann, nicht auf diesem abgehobenen Level stattfindet, auf dem, in dem, mit dem sich thematisch die meisten Konferenzen beschäftigen, sondern auf einer viel niedrigeren Flughöhe eigentlich entschieden wird, ob ich den nächsten Schritt mache oder nicht. Und damit beschäftigen wir uns. Und ich glaube, das begeistert Leute, die auch einen operativen Draht haben. Und ich sehe dich da auch so. Also du hast ja auch quasi die Nähe immer noch zu dem, was tatsächlich gemacht wird.
Ja, ist ja für mich auch mehr oder weniger eine lebenserhaltende Maßnahme und für viele andere auch. Ich habe auch festgestellt, ich hatte ja gerade letztes Jahr die Ehre, sogar live dabei zu sein. Da habt ihr das ja sehr, sehr aufwendig toll produziert und so einen kleinen Beitrag zusammen mit Philipp Werner zu bringen. Ich habe aber festgestellt, dass ihr das, was du Flughöhe nennst, auch wirklich sehr, sehr gut spielt. Ne? Also wird vom Mikroproblem bis zur strategischen Perspektive im Grunde alles abgedeckt. Es ist, so wie ich gefunden habe, sehr, sehr leicht zugänglich. Also nicht inhaltlich leicht zugänglich, sondern ihr macht das ja nicht für jedermann, aber ihr macht die Eintrittshürden nicht allzu hoch. Also weder durch Geld, noch durch die, also kommen wir gleich nochmal zu. Ich habe mich schon gefragt, was ist euer Return on Investment auf die Knowledge-Konferenz?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Natürlich kann man immer sagen, ja, das zahlt auf unsere Brand ein. Und dann gibt's immer so den Standardspruch, den man immer von allen Playern immer wieder hört, so, wir möchten etwas der Community zurückgeben und so, ne? Um ganz, ganz ehrlich zu sein, es macht uns einen Riesenspaß. Mhm. Und natürlich zahlt das auf unsere Brand ein. Ich glaube, das ist einer der Gründe. Aber da entstehen einfach immer super interessante Sachen. Da kommen Leute, also mittlerweile muss man ja auch sagen, sind es auch nicht nur noch die Operator on the floor, sondern wir haben mittlerweile Gäste, also wir haben immer noch die Talks, die wirklich ans Eingemachte gehen. Mhm. Und wir haben aber mittlerweile auch dabei einen Bob Moester, wir haben Daniel Molnar, ist mittlerweile auch eine Nummer. Mhm. Wir haben aber dann auch ein paar Größen, also Mario Götze wird zum Beispiel dieses Mal dabei sein. Nicht, weil wir uns jetzt ein Celebrity eingekauft haben, sondern wir haben Co-Investment mit Mario Götze zusammen gemacht und der Flo wird den interviewen dazu, weil der einfach einen guten Blick darauf hat, warum es eigentlich so für seinesgleichen hochinteressant ist, solche Investments zu machen und sich einfach auch mit der Startup-Szene auseinanderzusetzen. Mhm. Wir haben werden dieses Mal relativ politisch auch sein. Das Ganze findet ja 2 Wochen nach der Bundestagswahl statt. Wir haben eine Verena Pauster, die eigentlich immer sehr politisch ist. Wir haben, glaube ich, ein tolles Panel mit dem Miele dabei und auch Leuten, die wirklich aktiv in der Politik sind, um uns darüber zu unterhalten, was eigentlich das Wahlergebnis für die Startup-Szene bedeutet und so weiter. Also es ist, glaube ich, mittlerweile ein guter Mix und aus dieser Gemengelage kommen einfach immer gute Intros von Leuten zu Leuten. Da entstehen teilweise neue Investment-Ideen. Da passiert sehr viel Talent-Acquisition natürlich unter den Gästen. Das ist auch so gewollt, das ist gut, und da freuen wir uns drüber und da freuen wir uns einfach, wenn wir so ein bisschen die Spinne im Netz in das Ganze zusammenbringen.
Mhm, super. Ich hätte gedacht, dass der Return on Investment, also das mit der Zahl auf die Marke ein, das kann man ja immer sagen, wenn man es nicht so genau zuordnen kann. Als ich da so da saß und auch gesehen habe, wie liebevoll die Teams das, also liebevoll ist das richtige Wort, aber auch natürlich fachlich kompetent, die Teams das gemacht haben und gesagt, das ist eigentlich auch die beste Mitarbeiterbindungsmaßnahme und vermutlich auch eine Mitarbeiterinnengewinnungsmaßnahme, Maßnahme, weil das, ich meine, die meisten Leute arbeiten ja nicht nur für Geld irgendwo, sondern auch, weil sie eine Perspektive und eine inhaltliche Weiterentwicklung suchen. Und ich finde, das hat sich dort sehr gut materialisiert. Also das konnte man so richtig spüren, insbesondere im Vorfeld und während der, ich glaube, jeder, der das mal gesehen hat, kriegt da einen sehr guten Eindruck, dass das sehr wahrscheinlich das Employer-Branding, auch eine Art von Branding, vermutlich der größte Nutznießer ist von diesem Verfahren. Aber das wäre nur meine.
Genau, also natürlich hilft es quasi so für den Stolz der eigenen Mitarbeiter. Natürlich hilft es auch dabei, neue Mitarbeiter zu finden. Wir hiren ja sehr, sehr viel. Also nicht nur für uns, sondern für unser gesamtes Portfolio. Und das sind dann schon ganz schön ein paar hundert Stellen, die wir da quasi zu jedem Zeitpunkt offen haben. Klar, das spielt alles auch eine Rolle und macht das Event auch wichtig. Aber tatsächlich war das nicht so geplant und da war nicht ein ROI vorher ausgerechnet, sondern einfach gesagt, also es ist bei uns manchmal ein bisschen so, dass wir da drauf gucken und das passt eigentlich gar nicht zu unserem sonst so datengetriebenen Ansatz. Manchmal gucken wir einfach auch drauf und sagen irgendwie, das ist irgendwie so klar, dass das was Gutes ist und wir haben alle Ingredients hier, das muss man jetzt einfach machen und dann machen wir das. Und so sind wir auch zur Packung gekommen.
Ich finde das auch richtig gut. Also ich kann mich nur erinnern, ich hatte mal das Vergnügen auf euren Portfolio Days, wo dann halt auch noch LPs, also eure, wiederum diejenigen, die in euren Fonds das Geld einzahlen, dabei waren. Da hatte ich zwischendurch mal das Gefühl, aber das ist wirklich schon ganz, ganz lange her, sondern okay, hier wird jetzt fast immer nur die Glanzseite irgendwie dargestellt, was ja normal ist, wenn, also kannst ja nicht über deine größten Problemfelder irgendwie dann sprechen, aber das hat sich halt so gut gedreht, finde ich, dass dieser offene Erfahrungsaustausch stattfindet, weil meine Erfahrung ist, dass man nicht nur von den Erfolgsstories viel lernen kann, sondern auch von den mindestens genauso viel auch von den Herausforderungen oder Problemen lernen kann, vorausgesetzt, sie werden irgendwie klar adressiert und stehen im richtigen Kontext. Aber das gilt ja für beide Seiten.
Ja, absolut. Und also die LPs sind natürlich auch alle eingeladen, da kommen auch viele von denen dahin. Und das hat dann auch zwei Seiten. Das eine ist natürlich, also wenn wir sagen, wir sind der Operational VC, dann ist im Grunde genommen die Packon so ein bisschen wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Also wir können es einmal so richtig ins Schaufenster stellen. Und ja, also wenn die dann sehen, wie das funktioniert, ich glaube, im Fußball ist es auch so, dass ein Sponsor wie jetzt ein T-Com auch mal ab und zu bei Bayern München vorbeischaut und sich das Training anguckt und dann finden die es einfach, oder eine Jugendarbeit und finden das einfach schön, das zu sehen. Das heißt jetzt nicht, dass die das jetzt alles bis ins Letzte verfolgen, aber man schaut sich das an und findet es gut und das gibt einem dann nochmal so eine gewisse Nähe dazu. Das Zweite ist, dass die natürlich in der Regel selber, also wir haben ja auch diverse Corporate LPs, die haben natürlich selber auch eine ganze Menge Herausforderungen bei ihrer eigenen Digitalisierung. Und für die ist das, also ne, da laden die auch ihre eigenen Mitarbeiter dann dazu ein, für die ist das durchaus auch inhaltlich spannend und die schicken dann da halt eben auch eine ganze Menge Leute hin.
Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Spricht ja auch für eure Offenheit und das Selbstbewusstsein, was ihr da haben könnt. Sag mir doch mal bitte erstmal so ganz einfache Fakten. Wann findet die diesjährige Project A Knowledge Konferenz, auch PACKON abgekürzt, wann findet sie statt und wer sollte sich damit auseinandersetzen und was sind eigentlich die Teilnahmemöglichkeiten?
Also ich fange mal mit dem zweiten an, dann kann man überlegen, ob man sich das Datum überhaupt noch aufschreiben will. interessant ist die Konferenz, glaube ich, für alle, die im Digitalbereich arbeiten. Also wir haben da, wie gesagt, eine interessante Talks von Verena Pauster. Wir machen ein Live-Recording von des Doppelgänger-Podcasts oder auch beispielsweise unser gemeinsamer Bekannter Christoph Bursek wird auch einen Talk halten, zum Beispiel zu, wie kann ich eigentlich YouTube als Marketingkanal richtig nutzen. Da ist, wie gesagt, Daniel Mollner, da wird ein Katalin Voss einen Talk halten. Wer den nicht kennt, googelt den mal, gilt immer noch eigentlich als das Wunderkind im Tech-Bereich. Sehr, 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 sehr smarte Person und so weiter und so fort. Man kann da von Trade Republic lernen, die Sarah Kirschhausen ist da, oder von Spryker, der Akito Suzuki wird dort einen Talk halten. Dann unsere Partner Google, PwC, Mastercard, WIPOC und so weiter, die kommen selber mit sehr, sehr starken inhaltlichen Talks vorbei. Zum Beispiel, soll ich eigentlich lieber Venture Debt aufnehmen oder Equity? Was sind die Vor-, was sind die Nachteile? Also ich will jetzt gar nicht alle Talks aufzählen, das sind ja ungefähr 100. Aber wenn irgendetwas davon irgendwie im Entferntesten interessant oder relevant ist, und das ist es, glaube ich, für jeden irgendwie im Digitalbereich, dann sollte man schauen, dass man da hinkommt. Das Ganze findet am 8. Oktober statt, im Hybrid-Modus. Also wir haben 500 Gäste vor Ort und bis zu 5000, die online dabei sein können. Man kann keine Tickets kaufen, sondern man bewirbt sich für ein Ticket. Die Website, die Landingpage ist leider ein bisschen kompliziert. Von daher am besten auf Google eingeben, PAKCON. Pakon oder, wenn man es länger möchte, Project A Knowledge Conference, dann findet man das. Da gibt es ein Anmeldeformular oder beziehungsweise ein Bewerbungsformular. Und für alle Hörer dieses Podcasts habe ich einen Invitation Code mitgebracht. Wenn man dort den Invitation Code ERIC3000 eingibt, dann bekommt man sogar garantiert ein Ticket.
Wunderbar, vielen Dank, lieber Rainer. Also ich freue mich gerade über den Code ERIC3000. Ganz wichtig ist, dass man ERIC mit K schreibt. Alle, die den Code mit C oder 2000 eingehen, die werden sofort
gesperrt. Die werden sofort gelöscht.
Ja, sehr gut. Also vielen Dank. Also was war es, 8. Oktober?
8. Oktober. So. Von morgens bis abends.
Sehr gut.
Alles Weitere steht auf der Website.
Es ist live in Berlin oder auf der ganzen Welt im Internet. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich werde dieses Jahr leider nur im Internet dabei sein können. Warum legt ihr das auch in die Hamburger Herbstferien, weißt du? Aber ich freue mich auf jeden Fall schon sehr.
Aber wichtig, ja? Also das Hybridmodell wird da wirklich konsequent gefahren. Das heißt, du wirst remote alle Talks sehen können. Mhm. Also auch diejenigen, die on-site stattfinden, und umgekehrt, wenn du vor Ort bist, kannst du auch alle Talks sehen. Das sind ungefähr 2/3, die remote stattfinden. Also das heißt, die werden dann auch in die Location reingestreamt. Und den Ton bekommt man dann über Kopfhörer und es geht komplett über Kreuz, sowohl auf Speaker als auch auf Teilnehmerseite.
Richtig toll. Also wie gesagt, dann höre ich auch auf mit dem Werbeblock. ich habe das festgestellt, das ist super gut kuratiert, das ist von der inhaltlichen Tiefe richtig gut, das ist hochrelevant. Ich kann es nur empfehlen, also ihr gehört auf jeden Fall zu meinen Top 3 Konferenzen. Macht das ja auf Englisch, aber so in Mitteleuropa kenne ich nichts Besseres. Ich könnte sonst noch im E-Commerce, also ne, was sind noch meine anderen Lieblingskonferenzen? Ich finde die K5 richtig gut und ich finde auch OMR richtig gut. Und es gibt noch viele, viele kleinere, aber von den wirklich großen auf jeden Fall der Goldstandard. Gut, vielen Dank, ERIC3000, für alle. Wir schreiben das auch nochmal in die sozialen Medien rein. Jetzt lass uns über den zweiten Teil sprechen. Deine eigentliche Aufgabe. Beschreib mir mal kurz bitte deine Rolle, deine Funktion. Was füllst du bei Project A, dem Operational VC, wirklich aus?
Ja, also meine Rolle nennt sich Operating Partner. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ich in der Partnerschaft von Project A, also die anderen 5 machen quasi alle das VC-Business. Mhm. Und ich bin dann quasi der 6., der sich halt um die Operations kümmert. Mhm. Der Titel Operating Partner bei so PE-Fonds bedeutet, glaube ich, ein kleines bisschen was anderes als bei uns. Da sind das halt dann wirklich so One-Person-Armies, die durch die Gegend ziehen und dann halt irgendwie versuchen, die Firmen alleine besser zu machen. Bei uns ist es halt so, wir haben diese 100 Experten bei uns. Mhm. Und meine Aufgabe ist eben dafür zu sorgen, dass dieses Team aus 100 Leuten, dass die richtig zusammengestellt sind, dass die gut performen, dass die Ventures happy sind mit dem Support, den sie von uns bekommen, dass das Ganze auch quasi innerhalb des vereinbarten Verlustkorridors bleibt. Also wir sind ja, können wir gleich nochmal im Detail erklären, aber wir arbeiten quasi unter unseren Selbstkosten, aber auch dieser Verlust, den wir da einfahren, der soll natürlich nicht komplett durch die Decke gehen. Den tragen am Ende die Limited Partners, also die Investoren in den Fonds. Und das kann natürlich nur funktionieren, wenn wir die richtigen Themen in der richtigen Qualität anbieten. Und das ist mein Baby, das ist der Teil, den ich bei Project A als VC leite.
Mhm. Genau. Das ist ja super erfolgskritisch, weil klar, ihr investiert ja in der Regel auf einer Wertentwicklungshypothese und diese Wertentwicklung muss ja dann auch wirklich stattfinden. Jetzt sind ja die VCs, anders als die PEs, also die Private Equity Fonds, selten alleine auf der Cap Table. Oft ist es ja so, dass es noch weitere Investoren gibt. Wie ist denn da so ein bisschen die Abgrenzung? Weil ihr könnt eure, wenn ich es richtig verstanden habe, eure Leistung ja nur anbieten, aber es gibt ja natürlich keinen Abnahmezwang und ihr führt ja auch operativ, sind die Companies eher alle eigenständig. Ist das immer einfach?
Ja, also generell es ist erstmal genau, wie du gesagt hast. Also die Firmen müssen nicht mit uns arbeiten. Das ist uns auch sehr wichtig. Mhm. Ich glaube, du darfst als VC nicht, also du hast als VC heute nicht mehr so sehr wie früher, aber du hast natürlich Einfluss auf deine Firmen, nicht zu sagen, eine gewisse Macht. Und wenn du, glaube ich, gleichzeitig irgendwie dann quasi so eine Art Digitalagentur fährst, egal ob das jetzt verlustbasiert ist oder nicht, aber da würde immer jemand irgendwie ein bisschen suspicious werden, wenn du dann irgendwie plötzlich, also wenn du damit Geld verdienen würdest und dann einen gewissen Druck und einen Zwang ausüben würdest. Und diesen Konflikt, den darfst du auf gar keinen Fall eingehen. Von daher ist uns ganz wichtig, die Firmen, die mit uns arbeiten wollen, können das gerne tun. Und die nicht wollen, das ist für uns auch fein. Dann müssen wir uns eben mehr anstrengen oder andere Services finden. Oder manchmal ist es einfach so, manchmal wollen die das nicht, also VC und Support aus einem Haus haben. Das ist dann auch total in Ordnung. Und es gibt auch durchaus so ein Drittel oder ein Viertel unserer Portfolio-Companies, die noch nie mit uns gearbeitet haben. Und das ist total fein. Mhm. Ist es ansonsten schwierig? Ich meine, klar, also wir haben, wir sind halt immer noch auch der VC. Und wir sehen als operativer Support natürlich Dinge, die ein anderer VC nicht sieht. Das finden Firmen manchmal schwierig. Mhm. Allerdings hat jede gute Firma das Ziel, erfolgreich zu sein. Und da macht es irgendwie keinen Sinn, irgendwas zu verdecken oder zu verheimlichen, sondern es ist ja nicht so, dass ich ein gemachtes Nest habe und ich muss das jetzt nur noch irgendwie 30 Jahre pflegen, sondern ich will halt meinen Hockeystick und ich will halt sehr, sehr, sehr erfolgreich sein. Ich will ja nicht vor mich hindümpeln. Und da muss ich eben auch bereit sein, dahin zu gehen, wo es halt wehtut und irgendwie mir in Dingen helfen lassen oder eben auch mal aufdecken lassen, wenn irgendwas nicht so ideal ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, warum so andere VCs, mit denen wir dann gemeinsam in der Cap Table stehen, auch gar nicht so viel dagegen haben, wenn wir dann da mit drin rumwerkeln. Wir bekommen da keine Sonderkonditionen oder so dafür, dass wir das anbieten und diesen Verlust halt übernehmen, sondern es ist einfach nur ein Zusatzservice und den bekommen die ja im Grunde genommen dadurch indirekt auch, ohne dass sie dafür jetzt etwas bezahlen müssen.
Klar. Und ihr macht ja auch Co-Investments mit PEs, ne? Da ist natürlich nochmal der operative Need vermutlich. Also das tun die ja bewusst, wenn sie euch reinziehen, vermutlich dann noch größer. Die wollen dann vermutlich auch explizit einen Co-Investor haben, der eine Interessensgleichheit hat aber auch operative Erfahrung und Umsetzungsunterstützung liefert.
Genau, da ist der Angle tatsächlich ein kleines bisschen anders. Da ist es wirklich so, dass wir bei den PE-Investments, also beispielsweise Lampenwelt, Kfz-Teile 24, Armann Gierbach etc., dass wir da tatsächlich mit in den Deal geholt werden, nicht weil man jetzt unser Investment unbedingt braucht.
Die brauchen euer Geld nicht.
Nee, genau, die haben also wirklich ein Vielfaches davon, sondern da gehen wir mit in den Deal rein, weil man sich eben von uns verspricht, dass wir entscheidend dazu beitragen können, dass eben das Multiple, das so ein PE-Fonds avisiert, sicherstellen können. Ja. Genau.
Und das ist aus meiner Sicht jetzt die ideale Brücke, weil natürlich auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer dieses Podcasts nicht mehr in Startups oder in schnell wachsenden Unternehmen sind, sondern durchaus auch in eher etablierteren und oder vielleicht auch langsamen oder sogar irgendwie von dieser Disruption bedrohten Unternehmen unterwegs sind. Und du hast vorhin die große Bedeutung von diesem Execution Gap erwähnt. Und das ist etwas, was die größte Gemeinsamkeit zwischen den Legacy-Playern, also den etablierten Playern und den jungen Herausforderern irgendwie darstellt, dass der wesentliche Differenzierer die Güte und die Geschwindigkeit ist, wie dieses Execution Gap geschlossen werden kann. Hast du vielleicht ein paar Beispiele, in welchen Bereiche ihr dabei helfen könnt, dieses Execution Gap kleiner zu machen, als es ohne euch wäre? Und damit meine ich jetzt explizit nicht nur einen Marketingbereich, sondern durchaus irgendwie, muss jetzt keine Namen nennen, aber einfach nur Tanzbereiche, in denen du sagst, okay, das macht einfach den Unterschied, um diesen Execution Gap zu beschließen. Vielleicht kannst du auch ruhig nochmal erklären, was die Ursachen oder was Beispiele für einen Execution Gap sind, weil das ist ja so abstrakt.
Ja. Ja, ich habe mal bei der Eröffnung der Knowledge Conference vor ein paar Jahren mal zur Eröffnung so einen Witz erzählt, der eigentlich überhaupt nicht witzig ist, nämlich so, treffen sich zwei Marketeers und sagt der eine, wir wollen jetzt gerade von U-Curved Attribution auf Logarithmic Attribution wechseln, sagt der andere, ja, haben wir vor 2 Jahren auch probiert, Projekt läuft noch, und dann gehen beide nach Hause und machen Last Click. Und das ist erst lustig.
Ja.
Aber es ist halt leider wahr, weil genau so sieht's halt aus. Ne? Mhm. Also alle reden immer so toll irgendwie, nicht nur auf Konferenzen, sondern auch im beruflichen Alltag. Und gerade wenn du in den etablierteren Unternehmen bist, vergeht eigentlich kein... Also es ist halt immer Politik im Spiel und das ist auch normal. Und ich bin jetzt auch der Letzte, im Gegensatz, also so ein bisschen gegen den Mainstream, der sagt, Politik ist was bei Konzernen und im Startup gibt's das nicht. Ich glaube, Startups sind die politischsten Konstrukte, die es eigentlich gibt, aber das ist ein anderes Thema. Aber was es halt schon gibt, ist, es ist schwer, in so einem gewachsenen Unternehmen einfach so richtig Schwäche zu zeigen oder einfach mal zu sagen, irgendwas Einfaches ist richtig schwer und dann trotzdem eben eine gute Karriere zu machen. Mhm. Und ich glaube, da musst du aber halt einfach hin, weil du musst halt den ersten Schritt vor dem zweiten oder dem 25. machen. Und wenn du halt immer nur mit Kollegen, mit Vorgesetzten, in Teams, wie auch immer, irgendwie darüber sprichst, wie halt irgendwie das ganz, ganz, ganz große Rad funktioniert und du kriegst irgendwie die kleineren Dinge nicht hin, dann kommst du halt nicht von der Stelle. Und dann kommen halt die kleinen, dynamischeren, digitalen Unternehmen und für die ist das Home-Turf, ne? Also die gehen dann halt los und die lösen halt erst die kleineren Probleme und bauen sich dann halt dann da so rein und dann überholen die dich im Zweifelsfall und dann ist das, dann ärgert man sich halt irgendwie vielleicht, dass man halt dann so vorgegangen ist. Und das gibt's in allen Bereichen. Also das gibt das Marketing-Attribution-Modell, das ist jetzt nicht einfach so erfunden, sondern wir haben das tatsächlich mal, ich will jetzt nicht mehr die Namen nennen, aber der Philipp Werner hat das damals gemacht. Der hat mal so bei wirklich den absoluten Top-Unternehmen in Europa zumindest, also bei den Top-digitalen Unternehmen, weiß, glaube ich, jeder selber, wer da so dabei ist, mal so rumgefragt, wer das macht. Und die machten alle Last Click und keiner spricht da halt irgendwie drüber und keiner kommt halt irgendwie weiter, weil es halt nun mal oft schwer ist. Und wenn ich das halt nicht hinkriege, dann muss ich mich erstmal damit beschäftigen und nicht irgendwie schlau über andere Sachen reden. Und das gibt's genauso im Produkt und im Tech und im Data-Bereich und so. Da werden die tollsten Data-Warehouses gebaut mit irgendwie, weiß ich nicht, wie vielen Reports und Möglichkeiten und sonst irgendwas. Und dann musst du dir mal angucken, welche User benutzen das eigentlich, wofür, in welcher Frequenz? Und häufig sind es dann irgendwelche Reporting-Tools für den CFO oder so und der echte Impact auf das Unternehmen für echtes datengetriebenes Arbeiten, ob im Produkt, ob im Marketing, ob im Talent Acquisition, was meiner Meinung nach oft im Datenbereich noch total unterschätzt ist oder zu wenig bearbeitet wird, überhaupt der ganze so People-Analytics-Bereich und so. Da hat das gar nicht die Wirkung, die das eigentlich haben müsste. Also ich finde so ein Klassiker, riesige Data-Teams, die wahnsinnig tolle Sachen machen, wo die schlauesten Menschen der ganzen Firma arbeiten und der Impact auf den Erfolg der Firma ist dann manchmal doch gering.
Ich finde das super spannend, was du sagst. Das eine ist das, was du beschreibst, dieses Symptom, dass viele eine Vision haben oder eine Vision teilen, wie eigentlich die idealtypische Praxis aussehen sollte und was dann die Realität und die Hürden in der Realität angeht. Und dann kann man sich ja entscheiden, welchen Weg man geht, also ewig lang warten, bis man es dann einmal für immer löst oder kleine Schritte, gibt auch je nachdem, was die Ursache ist. Aber eins meiner Learning war, dass der erste Schritt, um diese Probleme anzugehen, erstmal überhaupt anzuerkennen ist, dass es eine Herausforderung gibt. Jetzt sagst du, ja. Politik gibt's überall. Kannst du in deiner Rolle dafür sorgen oder besser damit helfen, die Herausforderungen nach ihrer Bedeutung auf den Business Impact in die richtigere Reihenfolge zu bringen? Oder wie kann ich mir das am besten vorstellen?
Ja, also tatsächlich ist, also mein Impact ist, dass ich halt versuche, ein Team zusammenzustellen, das genau das bei unseren Portfolio-Companies macht. Mhm. Und tatsächlich ist unser Leadership so aufgebaut, das sind jetzt alles nicht Leute, die schon 35 Jahre bei Google und davor 500 Jahre bei Microsoft gearbeitet haben, sondern das sind alles Leute, die halt im Doing groß geworden sind, das viel homegrown, das viel aus unserem Portfolio, Leute, die wir irgendwo links und rechts mitgenommen haben, die wir viel selber ausgebildet haben und denen wir einfach oder mit denen wir gemeinsam seit mittlerweile halt ja vielen Jahren den Weg gehen, dass wir halt immer sagen, lasst uns immer darauf achten, was die Firma, was die Company auf das nächste Level bringt und denen nicht irgendwelche riesengroßen, monolithischen, nicht benutzten Dinge zu bauen. Lass uns irgendwie schauen, dass wir mit denen wirklich den nächsten gemeinsamen Schritt machen. Beispielsweise im Data-Bereich ist es nicht immer ein Data-Warehouse, es ist nicht immer ein kompletter Eigenbau im Development-Bereich ist das nicht immer als erstes Mal der Aufbau von einem 500-köpfigen Backend-Team und so weiter, sondern lasst mal den nächsten Schritt machen und dann den nächsten Schritt. Und manchmal tut es dann eben im Data-Bereich auch ein Google-Sheet oder irgendwas, was man dann entsprechend gebaut hat. Und das kann man, den Rest kann man dann immer noch machen, aber das macht man halt dann, wenn es dann halt relevant ist und wenn es halt wirklich sinnvoll ist. Und so steuern wir unser Team aus. Und ja, wir haben ein sehr, sehr gut zusammenarbeitendes Leadership-Team, das sich sehr viel darüber austauscht und bei dem wir uns in der Runde immer wieder sehr darauf einschwören, genau das zu tun.
Wie wählst du diese Leadership-Teams aus? Also wie stellst du die zusammen? Also ist klar, du bist nicht der Alleinunterhalter, der dann irgendwie selbst in den Nahkampf gehen kann, sondern du stellst Teams zusammen, du bist dann mehr der Kapellmeister oder der Dirigent. Du musst aber trotzdem das Ganze ja orchestrieren. Wie gehst du da vor? Also erstmal thematisch, aber auch von den Persönlichkeiten. Wie machst du das?
Ja. Also vielleicht sogar noch davor strukturell. Ich bin ein großer Fan von einer ganz, ganz klassischen hierarchischen Organisation. Also keine Matrix oder andere verrückte Organisationsform, sondern ich glaube, wenn du nur 1:N und dann das auf jeder Stufe so entsprechend fortsetzt, so der klassische Tannenbaumorganisation, dann ist das eigentlich die am besten funktionierendste Organisationsform. Warum? Weil Chef sein eigentlich ein Service ist und weil so immer jeder, und ich glaube sehr an das Prinzip Accountability, Racy-Matrix, mal auf Wikipedia anguckt, falls man es nicht kennt. Ich glaube, diese Accountability, die muss man haben. Und ein guter Chef ist derjenige, der dafür accountable ist, dass du einen guten Job machen kannst. So, das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, eine erfolgreiche Firma funktioniert dann immer grundsätzlich richtig gut, wenn die zweite Ebene, also genau nicht ich, sondern genau meine CMO, mein VP für Data and Analytics, mein CTO und so weiter, wenn die ihren Bereich richtig gut im Griff haben, genau wissen, was da passiert ist, was die nächsten Teams sind, was das Portfolio braucht, welche Mitarbeiter wie gut sind, wen die da brauchen, wen man noch holen muss und so weiter und so fort. Und da messen wir einerseits sehr an Ergebnissen, also jeder in seinem Bereich, aber es ist eben auch sehr viel persönlich dabei. Also wir haben dann Leadership, das sehr danach auch ausgewählt ist, dass zu der fachlichen Stärke die richtige Attitüde kommt und wo wir da eine Gruppe sind, wo jeder sich selber in die Pflicht nimmt und auch intrinsisch eine Verpflichtung dafür fühlt, für die anderen zu liefern und mit den anderen gut zusammenzuarbeiten. Mhm. Das betrifft einerseits das Liefern von Ergebnissen im eigenen Bereich, bedeutet aber auch, und das finde ich wichtig, dass jeder auch den Bereich der anderen oder die Bereiche der anderen ein bisschen versteht, weil ich glaube, dass oft die Musik heutzutage nicht mehr isoliert in Produkt spielt oder in Marketing oder in IT oder so, sondern dass halt die interessantesten Projekte eigentlich genau dazwischen sind.
Ja, also das ist ja gerade im Marketing mittlerweile auch ja schon gelebte Praxis, ne? Dass die Schnittstellen, also klar, jeder muss seine Kanäle sauber beherrschen, aber so, du hast gerade das Beispiel aus der Attributionslogik genommen. Viele könnten auch nochmal einfache Attributionen, ne? Kundenarten, Neukunden, Bestandskunden, Kosten, Kanäle oder auch der Einfluss von Produkt oder von Interfaces auf die Konsumentenentscheidung. Ich glaube, dieses Vernetzte ist das ist jetzt keine Mindermeinung mehr, dass diese Vernetzung über den Tellerrand hinaus gucken und denken, dass das ein riesen Erfolgsfaktor ist. Ist das auch das, was du sagen würdest, wenn man sich jetzt fragen würde, was könnten sich eigentlich so Legacy-Player von eurer Organisation oder eurer Herangehensweise irgendwie abgucken? Ich denke mal, die, hast du gerade vorhin Adidas genannt oder jeder Player, der jetzt nochmal eine längere Historie hat. Aber was sind so die Dinge, von denen du sagen würdest, das kann sich eigentlich jeder abgucken?
Ja, genau. Also eine Sache hast du vorhin schon gesagt, ne? Also man muss eigentlich dafür sorgen, dass sich da niemand schämt, quasi bei den ersten Schritten anzufangen, sondern dass man die Probleme benennt, dass man sich auch bewusst macht, dass sie schwierig zu lösen sind, und dass man dann halt die jeweiligen Teams empowert und enabled, wie man immer so schön sagt, das dann eben auch zu tun. Eine zweite Sache ist sicherlich irgendwie Mechanismen zu finden, dass die dann eben auch gemeinsam an Problemlösungen arbeiten. Und auch das klingt jetzt erstmal so leicht, ist aber, also es ist nicht damit getan, dass ich jetzt als Corporate irgendwie bunte Stühle in Open Office stelle und dann wirkt das alles so hip und Startup-mäßig.
Es lag doch nicht, die Chefs in Silicon Valley zu schicken, ne? Als man das mal durfte.
Ja, genau. Aber tatsächlich sieht das halt oft so aus. Mhm. Und witzigerweise in den Startups sieht das dann meistens gar nicht so aus, sondern da ist der Punkt einfach was ganz anderes. Das sind dann diverse Dinge in den Arbeitsabläufen. Also wie du ein All-Hands, wie du deine Stand-Ups organisierst, wie du Kommunikation über Kanäle wie Slack zulässt, wie du Karrieren baust und so weiter und so fort. Also das spielt dann eigentlich die viel größere Rolle. Ein dritter Punkt vielleicht noch, der mir zuletzt irgendwie immer stärker so aufgefallen ist, ist viele Corporates, die digital werden möchten, die installieren ja irgendwie so ein Digitalbüro oder eine Digitalabteilung oder so, die so ein bisschen an die Seite gebaut ist.
So ein Beiboot.
So ein Beiboot. Und das ist sicherlich gut, das zu machen, um da halt mal so reinzufinden. Aber letztlich darf man sich halt, oder muss man sich halt bewusst machen, wenn man jetzt seine Competitors aus dem Digitalbereich ernst nimmt, also angenommen, ich bin jetzt eine Bank und ich empfinde irgendwann dann doch Trade Republic als Konkurrenz oder N26, was ja durchaus passieren kann oder auch passieren sollte wahrscheinlich.
Kommst du denn da auch?
So, dann muss ich mir halt bewusst machen, die haben nicht ein digitales Beiboot, sondern die sind durch und durch von der Spitze weg digital. Da sitzt ein Christian Hecker und ist ein wahnsinnig schlauer Typ und baut als voll digitale Person diese Firma von der Spitze her nonstop mit einer Wahnsinns-Pace super erfolgreich auf. Da reicht ein digitales Beiboot wahrscheinlich nicht, sondern da muss ich wahrscheinlich in die Vollen gehen, wenn ich da halt irgendwie perspektivisch mithalten möchte.
Ja, ich finde das ich kann dir nur zustimmen. Ich finde auch das Bild des Beibootes, ich habe das ja selbst gerade, glaube ich, gebracht, das ist ja eigentlich ein Überlebensanker, aber die Wahrheit ist ja, wie sagt man, wenn die Plattform schon brennt, ne, dann ist es ja, da musst du überlegen, was du wirklich rettest, ne, ob du jetzt wirklich die Plattform löschst oder ob du ein fancy Beiboot, wo, sagen wir mal, die eigenen Karrierechancen vermutlich größer sind, also der persönliche Marktwert vermutlich größer wird als die Unternehmenswertentwicklung des Dickschiffes. Und wenn du halt keine Kapitäne und Offiziere irgendwie kriegst, um das Hauptproblem zu lösen oder so eine Art Negativselektion hast, dann wird es halt immer schwieriger. Du sagtest aber davor, ich versuche das mal auf die Reihe zu kriegen. Das erste ist mal auch durchaus kleine Schritte anzugehen. Das zweite ist die Arbeitsweise interdisziplinär. Und du sagtest dann Beiboote, also das ist, wenn man seine Wettbewerber ernst nimmt, dann muss man das Hauptschiff drehen und nicht nur an der Peripherie irgendwie Kosmetik machen. Habe ich das richtig übersetzt?
Ja, genau. Und vielleicht noch ein Positivbeispiel für das Dritte. Ich will da jetzt gar nicht über die Corporates irgendwie lästern, sondern ich finde, da gibt es sehr, sehr gute Beispiele. Also schau dir mal Otto an. Ne? Also da kann man jetzt über die Otto Group sagen, was man möchte. Die machen sehr vieles sehr, sehr gut. Also ich habe die Freude, ab und zu mal bei denen zu Besuch zu sein, mit denen zu sprechen. Und zum Beispiel eine Sache, ich meine, schau dir die About You Story an. Das ist einfach richtig stark. Da wurde nicht irgendwie so ein bisschen irgendwo rumgedoktert, sondern da hat man halt Tarek halt schon mal die Möglichkeit gegeben, Tarek Müller, About You aufzubauen und hat da mittlerweile halt eine Firma, die halt einem Zalando die Stirn bietet und das einfach richtig, richtig gut macht, super erfolgreich ist, IPO mit allem, was dazugehört. Und so kann eben Digitalisierung auch funktionieren.
Ja, finde ich gut. Wenn wir gerade bei Otto loben sind, ich hatte jetzt gerade vor kurzem das Vergnügen hier Markus Fuchshofen von Bonprix, also nicht eine Otto-Neugründung, sondern eher schon eine Otto-Group-Company, die schon also mehrere Jahrzehnte gibt. Und auch da ist mir aufgefallen, also eigentlich, wenn du jetzt so aus einem reinen Business-Case gesagt hättest, ist das ein Geschäftsmodell, dem du jetzt eine rosige Zukunft irgendwie zuschreiben würdest. Ist einfach wahnsinnig gut exekutiert über mehrere Märkte, obwohl es nicht nur eine Amazon, eine Zalando, eine About You, also das könnte ja auch ein interner Konkurrent sein und die ganzen Fast Fashion Player mit stationärer Herkunft, das ist eine Company, die sich super, super, super hält, super entwickelt. Eine Beobachtung, aber eigentlich will ich dir die Frage stellen, eine Beobachtung, die ich gemacht habe, dass diese Unternehmen alle immer so eine, ich würde es mal sagen, eine angstfreie / Fehlerkultur hatten. Also die haben keine Probleme, sich selbst zu hinterfragen und Fehler auch wirklich auf den Grund zu gehen und dann auch so gut wie möglich zu beheben. Aber das ist jetzt nur eine Hypothese. Was würdest du sonst noch so für isolierte Eigenschaften den transformationswilligen oder transformationserfolgreichen zuschreiben?
Ja, genau. Also Fehlerkultur ist ein absolutes Muss, glaube ich, wenn du da irgendwie Schritte nach vorne machen möchtest. Mhm. Ich glaube, du musst bereit sein, dir auch wahrscheinlich von, ich glaube, du musst bereit sein, dir junge digitale Leute ins Team zu holen, die, obwohl sie jünger sind als du, schlauer sind als du und gegebenenfalls denen dann auch einfach sehr gute Positionen zu geben und die dann auch in die da rein zu hieven und einfach zu akzeptieren, die wissen einfach Dinge und die können Dinge, die verstehst du noch nicht. Und das ist schön, weil da kannst du nämlich bei der Arbeit sehr, sehr viel lernen. Ich finde, man kann, wenn man die Firma richtig führt, kann man nirgendwo so viel lernen wie bei seinem eigenen Job. Was braucht man noch? Man muss wahrscheinlich auch den harten Weg gehen und lernen, sich von Dingen zu trennen. Das können Mitarbeiter sein, das können Business Units sein, das können Prozesse sein. Bei Prozessen ergibt sich das, glaube ich, fast so ein bisschen von selber, aber auch da fällt es vielen schwer. Ich habe ja eingangs gesagt, ich habe in meiner Vergangenheit auch öfter mal Prozessoptimierungsprojekte gemacht und irgendwie von einem Ist-Prozess auf einen Soll-Prozess zu kommen, da tun sich Firmen schon sehr, sehr schwer. Aber auch das ist nötig. Aber ich glaube, auch darüber hinaus muss man eben auch öfter mal, also man muss quasi dieses gesamte Sunk-Cost-Principle, also das quasi, nur weil man in etwas so und so lange, so und so viel investiert hat, muss man es auch beibehalten. Davon muss man sich hart trennen. Und da muss man halt einfach sagen, okay, kann sein, aber was fort ist fort, sagt der Kölner, da komme ich her. Und das ist halt so. Also wenn Dinge nicht mehr funktionieren, dann muss ich eben auch bereit sein, mich davon zu trennen, egal was die Vorgeschichte ist. Das klingt ein bisschen hart. Es ist auch sicherlich manchmal hart, aber das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung.
Rainer, ich könnte jetzt noch stundenlang zuhören und mit dich befragen. Da das Thema aber aus meiner Sicht so wahnsinnig wichtig ist, würde ich gerne, wenn du einverstanden bist, das in eine Fortsetzung schieben. Ich würde gerne mit dir eine ganze Folge nur über Organisation, Prozesse und operative Exzellenz sprechen, was es dafür braucht, in welchen Bereichen es am dringendsten und notwendigsten ist und welche Schritte man da am besten begeht, um dann wirklich auch dieses Execution Gap so klein wie möglich zu machen. Wärst du dafür bereit?
Sehr gerne.
Ja,
aber selbstverständlich.
Dann machen wir das in den nächsten Wochen. Ist nicht so, dass wir das nicht ein bisschen vorbesprochen hätten, aber dann wird das in Kürze hier live gehen. Bevor ich dich jetzt verabschiede, meine Abschlussfrage, die dich jetzt vielleicht überrascht oder auch nicht, aber deine beste und deine schlechteste Entscheidung in den letzten 6, 12 oder 18 Monaten?
Meine beste Entscheidung betrifft eine Person, die wir beide sehr gut kennen, nämlich den Philipp Werner. Der Philipp Werner war mein erster Hire, als ich bei Project A noch relativ neu war. Er war damals Projektmanager, dann Venture Developer, hat irgendwann das Venture Development Team übernommen, hat dann das Data Team geleitet, hat das Marketing Team geleitet. Und es stand so ein bisschen die Frage im Raum, wollen wir dem jetzt Verantwortung auf der Investmentseite geben? Das bedeutet, dass ich ihn im Grunde genommen aus den Operations hergeben müsste. Und das macht man natürlich ungern, wenn man jemanden hat, den man einfach sehr schätzt. Aber tatsächlich, glaube ich, ist es für ihn als auch für Project A wahnsinnig wertvoll, so eine Person dann auf der Investmentseite zu haben. Von daher vielleicht eine der schmerzhaftesten, aber gleichzeitig besten Entscheidungen, da zu sagen, Weg frei und Feuer frei und den packen wir jetzt ins Investment-Team der Star Principal mit klarem Path, da irgendwann Partner zu werden in nicht allzu ferner Zukunft und das dann auch zu werden. Sehr vergleichbare Story mit Christoph Rösler und auch genauso geschätzt und auch genauso schmerzhaft. Und also das quasi sehr gute, schmerzhafte, aber sehr, sehr gute Entscheidung. Schlechte Entscheidung.
Irgendwas, also, was du bedauerst oder jetzt anders machen würdest mit dem Wissen von heute?
Ja, ich möchte nicht, dass das am Ende auf irgendein, also wir haben auch immer mal, also wir machen, glaube ich, viele gute Hires, wir haben auch mal schlechte Hires gemacht und ich werd auf gar keinen Fall über die Person sprechen, darum geht's nicht. Aber wir haben, glaube ich, erst in den letzten 12 Monaten richtig gut gelernt, uns den Werdegang von Personen noch genauer anzuschauen, bevor wir einen Hire machen. Damit meine ich nicht zu schauen, wo haben die Leute, also quasi, welche waren die jetzt alle irgendwie bei GAFAs und waren die alle an der WHO und so weiter, sondern noch genauer eigentlich nach Mustern in dem Werdegang zu gucken. Mhm. Also wie lange waren die dort? Sind die bereit, Referenzen anzugeben? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht und so weiter? Und dann noch ein bisschen kritischer drauf zu gucken und quasi nicht nur zu schauen, sind da gute, starke, große Namen dabei und war die richtige Uni dabei und so weiter. Da haben wir, glaube ich, auch mal in der Vergangenheit Fehler gemacht. Und das war ein wichtiges Learning, würde ich so sagen, in den letzten 1 bis 2 Jahren.
Ja, super spannend. Witzigerweise, diese Erkenntnis, die du gerade sagtest beim Hiring-Prozess, das hat, ich glaube, Ant Billinghoff war das, hat das auch gesagt, dass er da eigentlich, also meine Übersetzung war, dass er da eigentlich in Zukunft mehr Augenmerk drauf legen müsste. Ja, da kann man wirklich viel von lernen. Großartig. Lieber Rainer, ganz herzlichen Dank. Es hat mir Spaß gemacht. Der größte Trost ist, dass es ja bald weitergeht. aber hier jetzt nochmal die Erinnerung. 8. Oktober, Project A Knowledge Konferenz mit dem Code, wie war nochmal der Code? Erik 3000. Mit K.
Sehr gut. Wir machen auch so eine kleine Competition. Wir hatten nämlich auch den Bursek 3000. Ja. Und dann schauen wir mal, wer von euch mehr Anmeldungen generiert.
Ja, sehr gut, ich werde mich ins Zeug legen. Großartig. Lieber Rainer, ich wünsche euch eine ganz tolle Vorbereitungszeit, noch eine super tolle Konferenz und ich freue mich auf die Fortsetzung in Kürze, wenn es dann darum geht, Orga, Prozesse und das kleine Execution Gap.
Vielen Dank dir.
Merci beaucoup. Vielen Dank.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.